Herzlich willkommen zu unserem Format Erfahrungsmedizin. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und uns in dieses Gespräch folgen, hoffe ich doch. Ich habe heute einen sehr spannenden und tollen Gast bei mir. Die Gespräche sind immer sehr lehrreich, weil er wirklich in der Lage ist, komplexe Zusammenhänge ganz einfach und verständlich für den Laien zu erklären. Und das ist in so einem Interview einfach immer wirklich ein Geschenk. Hans Rausch ist bei mir. Er ist Biologe, er ist Chemiker und ich könnte das Ganze noch ins Unendliche fortführen. Er hat nämlich eine ganz lange Vita mit ganz vielen, Titeln, Bezeichnungen. Er ist Professor an der Universität für TCM in China. Er ist, Moment, ich muss nachschauen, Experte für Förderung von Hochtechnologie in Bayern seit 1996 bereits. Er setzt die sogenannten Goldstandards, also sogenannte Maßeinheiten für internationale Qualitätskontrollen für mehr als 3000 Stoffe und so weiter und so fort. Er hat ein Forschungslabor und ist akribisch und voller Leidenschaft und voller Freude, widmet er sich dem Leben und der Natur und was wir mit der Hilfe der Natur für die Gesundheit tun können. Und heute ist unser Schwerpunkt Leber und Nierenentgiftung. Ja, ganz genau. Entgiftung ist ja so ein Thema, das mittlerweile in unser aller Munde ist, aber nicht alle Methoden sind wirklich gut oder sollten auch mal hinterfragt werden. Und wir tun das natürlich auch mit Hans Rausch. Und ich lade Sie jetzt ganz herzlich ein, in dieses Gespräch mitzukommen. Bis gleich. Hallo lieber Hans, schön, dass du wieder bei uns bist. Ich freue mich schon auf das Gespräch, auf eine unterhaltsame nächste halbe Stunde, auch wenn es um ernste Themen geht. Es geht um Gesundheit. Leber und Nieren sind unsere wichtigsten Entgiftungsorgane und wir haben ja genug, womit wir uns täglich vergiften, glaube ich einfach mal. Vielleicht unabsichtlich oder absichtlich oder nein, absichtlich nicht, aber
würde ich nicht unterscheiden.
Aber unabsichtlich und unbewusst, genau. Ganz genau. Und das muss alles auch irgendwie wieder raus. Aber wir geben dem Körper wahrscheinlich im Alltag zu wenig Möglichkeiten dazu, oder?
Ja, sagen wir so, muss man alles relativieren. Man sollte halt die Möglichkeiten, die der Körper selber hat, vielleicht noch ein wenig aufoptimieren und man tut ihm Gutes damit. Ob das jetzt ausreicht oder nicht ausreicht, das ist eine relative Diskussion. Jemand, der nicht weiß, dass es Krankheiten gibt, der meint, er sei gesund. Mehr zu wissen, sorgt für mehr Unruhe. Also insofern, das ist eine relative Geschichte. Insofern kümmern wir uns darum, dass wir vielleicht den Menschen es angenehmer gestalten können, es einfacher gestalten können, den Organismus unterstützen können. Gequält wird er genügend von anderen Parametern. Wir diskutieren die Sachen über Stress, aber auch psychischer Stress ist eigentlich, wenn man es genauer betrachtet, irgendwann auch chemischer Stress, weil unser Körper natürlich auch darauf reagiert und Stoffe produziert, die so gut auch wieder nicht für uns sind. Und die aus dem Körper wieder loszuwerden, ist nicht ganz so einfach. Wir haben ja eigentlich in unserem Leben Abschlussgewebe, wie das so schön im Fachchinesisch heißt. Abschlussgewebe, also nach außen hin eine Barriere, die dafür sorgen soll, dass eben Stoffe, die nicht rein können in den Körper, auch nicht reinkommen sollen. So, das wäre ja so einfach, wenn wir nicht atmen müssten, wenn wir nicht essen und trinken müssten und wenn wir uns nicht mit der Oberfläche irgendwo berühren oder irgendwas in Berührung kommen. Insofern ist das alles relative Problematik. Das heißt, wir kriegen Sachen rein, aber wir müssen auch wieder schauen, dass wir sie rauskriegen. Und da sollten wir uns halt damit ein wenig unterhalten, weil dann, wenn das Verständnis dafür da ist und das Bewusstsein geweckt wird, auf was sollte ich vielleicht auch mal achten, dann kann man auch das Ganze verbessern, dem Körper Gutes tun. Und das sollte ja das Ziel sein.
Ich habe schon anfangs erwähnt, nicht alle Entgiftungsmethoden sind wirklich sinnvoll oder nützlich oder auch der Gesundheit zuträglich. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das sehr zwiespältig. Also Man muss jetzt einmal eigentlich an die begrifflichen Definitionen zuerst mal gehen, damit wir überhaupt einmal wissen, wir reden vom selben. Das heißt, was wir eigentlich erzeugen in unserem Körper, das sind ja eigentlich, ich sage jetzt mal, viele, viele Stoffwechselprozesse. Auch Stoffwechselprozesse bilden natürlich Substanzen, die nicht so zuträglich sind. Das heißt, die kommen ja nicht unbedingt zwingend von außen,
ja,
sondern die entstehen eigentlich durch Umbau im Körper. Also auch mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. So, wenn wir jetzt mal ganz einfach, ich habe es vorher schon mal formuliert, wir atmen Sachen ein, das sind dann flüchtige Sachen, die nicht flüchtigen, die man mit der Luft einatmen, sind natürlich in der Regel auch toxisch, aber nicht, die kommen in vielen Fällen nicht unbedingt direkt in den Körper rein. Also jetzt zum Beispiel, wir haben Stäube, Feinstäube, die sich auf dem Lungengewebe absetzen. Die gehen nicht unbedingt zwingend in den Körper rein. Das heißt, die muss ich auch nicht wieder rausbringen. Aber ich muss natürlich oder sollte dafür sorgen, dass die Zahl derer natürlich nicht unbegrenzt nach oben geht. Das heißt, ich muss nicht immer Staubnebel sein. Man kennt die Extremfälle in den Steinbrüchen, also im Grunde ganz normale Staublunge, weil sich eben der Gesteinsstaub nicht abbauen lässt und irgendwann auch, Gewebeveränderungen bis hin zu tumorösen Veränderungen auch in der Lunge bewirken können. Also das sind Sachen, da sollte man nicht hin. Das sind Geschichten, die nicht unbedingt reingehen. So, andere Sachen, ich sage auch immer, wenn ihr Schnitzel auf die Haut legt, dann war ich auch nicht satt dabei, weil es einfach nicht durchgeht. Aber viele Komponenten sind dann im Grunde dann doch wieder hautgängig. Es ist aber in Relation, wenn wir nicht aktiv Sachen auf unsere Haut auftragen, dann haben wir eigentlich das Risiko weniger, wie die Haupteintrittsquelle ist schlichtweg über die orale Zunahme. Also alles, was ich über den Mund aufnehme, über die Speiseröhre mal nach unten transportiere und dann kommt es mal als erstes in den Magen. Und was passiert eigentlich im Magen? Wir haben im Magen natürlich etwas, was viele nicht so sehr schnell mal sich bewusst machen. Der Magen hat eine konzentrierte Salzsäure. Eine normale Salzsäure ist relativ konzentriert, also ist verdammt sauer. Und das sorgt eigentlich dafür, dass die allermeisten Bakterien dort abgetötet werden. Also das heißt, eine Vergiftung mit Bakterien ist eigentlich schon um Längen massiv über den Magen minimiert. Es kommen welche durch, sonst würden wir gewisse Erkrankungen nicht haben. Magen-Darm-Erkrankungen sind nicht so selten. Jetzt in der jetzigen Phase haben wir gerade wieder so gesehen, dass relativ viele solche Magen-Darm-Erkrankungen sich manifestieren und auch viele Probleme schaffen, neben den Erkrankungen der oberen Atemwege. Aber das sind dann im Grunde sehr robuste Mikroorganismen, die auch bei der Säure dann einfach in den Darm gelangen. Mhm. So, und jetzt, wenn Lebensmittel oder irgendwas, wir haben noch eine mechanische Zerkleinerung im Magen, ja, das lassen wir einfach mal hin, aber der wirkliche Resorptionsprozess, also das Einbringen von Stoffen aus dem Außen, Körper außen, in den Körper innen, passiert an der Darmwandung. Und an der Darmwand haben wir zwei Parameter. Nummer eins, wir sollten natürlich einen Darm haben, der intakt ist. Und wir sollten ein Mikrobiom haben, das intakt bleibt. Mikrobiom heißt, wir haben viele, viele, viele Mikroorganismen, die leben im Darm. Wir haben gesagt, im Magen würden sie es nicht überleben, weil es ja zu sauer wäre. Im Darm habe ich aber die Säure nicht mehr, deswegen überleben dort Bakterien. Wir haben da eine wirklich bunt gemischte Mischung von unterschiedlichen Organismen, die wir brauchen. Aber da sind immer welche dabei, die wir tunlichst nicht brauchen, aber die einfach als parasitäre oder sogar Pathogene einfach mit drin sind. Solange deren Zahl sich in Grenzen hält, haben wir ein stabiles Gleichgewicht. Nur wenn das Gleichgewicht aus dem Ruder gerät, und das kann auch passieren durch Sachen, die wir aufnehmen, durch Nahrung, falsche Komponenten, die zugeführt werden, das wird das Mikrobiom verschieben. Und dann haben wir eigentlich die erste Barriereschicht vor dem Körper schon mal in Mitleidenschaft gezogen. Wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, die Bakterien lassen gewisse Komponenten einfach durch. Vielfach ist es ja so, dass Vitamine eigentlich erst von den Bakterien in unserer Darmflora für den Organismus überhaupt erstmal verdaulich gemacht worden, also aufnahmefähig gemacht worden oder zum Teil erst gebildet worden. Mhm. Also dass aus Vorstufen die Vitamine durch unsere symbiontisch lebenden Mikroorganismen erst entstehen, dann kommt genau diese Komponenten, all das, was wir dann in den Körper reinschleusen, in die Blutbahn. Weil das ist das nächste Organ direkt neben dem Darm. Im Darm passiert der Durchgang von Körper außen. Physikalisch gesehen ist das Innere des Darms eigentlich Körper außen. Mhm. Das gleiche wie hier. Ne? Auch hier haben wir ein Mikrobiom, aber da kommen wir anderweitig mal drauf. So, und jetzt gehen die Substanzen als erstes in die Blutbahn. Und die erste Anlaufstelle ist nicht, wir verteilen jetzt das Blut homogen im Körper, sondern die erste Anlaufstelle ist die Leber. Also alles, was in den Körper reinkommt, geht über dieses Schleimhautgewebe in die Blutbahn und der erste Anlaufort von diesem Blut ist die Leber. Und die Leber spielt Türsteher. Mein altes Bild, das ich immer mal wieder bringe, Leute, die mich schon gesehen haben, werden sich daran erinnern. Ich sage immer, die Leber ist der Türsteher in der Disco. Das macht die Leber in unserem Körper. Und schaut mal, was kommt denn da? Die Leber muss diskriminieren und muss sagen, naja, kenne ich oder kenne ich nicht? Mit kenne ich wird dann getestet, wie viel von der Substanz kommt. Da kommen wir auch noch hin. Man könnte auch da vieles falsch machen, auch im Naturstoffbereich vieles falsch machen. Und das Zweite ist, wie ist der Chemismus? Ist der eingebettet, ist er isoliert, ist die Substanz allein? Wenn wir uns die Sache jetzt mal mit der Sicht der modernen westlichen Medizin angehen, dann suchen wir einen Wirkstoff, der kann auch natürlichen Ursprungs sein, isolieren den wunderschön mit riesen Aufwand, haben den in reiner Form und geben den als Therapeutikum zum Beispiel in den Körper rein. Jetzt kommt ein Naturstoff, den die Leber zwar kennt, aber die Leber weiß, normalerweise kommt dieser Naturstoff nur eingebettet in einer natürlichen Matrix vor. Wenn die natürliche Matrix aber nicht da ist, weil ich ihn ja in reiner Form gebe, sieht die Leber auch diesen Naturstoff plötzlich als Chemie, als körperfremd, weil er eben nicht eingebettet ist, sondern in entsprechender reiner Form daherkommt. Dann kommt eine zweite Sache zum Tragen. Ich habe also die Matrix nicht. Und um dann wirklich eine Wirksamkeit im Körper zu erzeugen und die Leber auszutricksen, weil die Leber ja solche Fremdstoffe, die sie als fremd erkennt, sofort versucht wieder loszuwerden oder abzubauen, dann muss ich mit entsprechender Dosierung rangehen, also Mengen reinknallen, die in der Natur auch nicht vorkommen. Und jetzt habe ich der Leber zwei Trigger gegeben. Nummer eins, ich habe die natürliche Matrix weg und ich habe eine Überdosierung. Nur damit es überhaupt wirkt. Und damit sagt die Leber, Freund, dich kenne ich zwar, aber so nicht mit mir und beginnt eigentlich den ersten Prozess, der heißt sogenannter First-Pass-Effekt, also erster Durchgang durch die Leber. Und da sagt die Leber, alles, was körperfremd ist, versuchen wir gleich mal wenigstens partiell, teilweise zu eliminieren und schon gleich mal rauszuschmeißen. Von vielen Arzneistoffen kommen schon mal beim ersten Durchgang durch die Leber 30% nicht im Körper an. 30% nimmt die Leber gleich mal raus, weil sie sagt, wir müssen entgiften. Das Zeug hat im Körper nichts zu suchen. So, und dieser First-Pass-Effekt ist natürlich etwas, der nicht auftritt, wenn ich Naturstoffe in niedriger Dosierung in der natürlichen Matrix gebe. Weil dann, sagt die Leber, kenne ich schon. Die Dosierung ist nicht zu hoch und ich habe eine Matrix da. So, warum soll ich mich dagegen wehren, wenn es kein Schädigungspotenzial zu erwarten ist? Also, das ist die klassische Diskriminierung. Und dann erst beginnt der Spaß in der Leber. Ist die Substanz wasserlöslich oder fettlöslich? Ist sie wasserlöslich, sagt die Leber, gib mich nichts an, interessiert mich nicht, rüber in die Niere und raus damit, ausspülen. Über, weil ja wasserlöslich, kann ich sie ausspülen. Kommen wir nachher noch dazu, was muss man tun, um die Nierenfunktion eben zu unterstützen. Ich bin jetzt nicht der große Freund der Detoxifizierung des Begriffs. Darum habe ich gesagt, wir sollten uns da über Begriffe unterhalten. Ansonsten, wenn das Ganze nicht wasserlöslich ist, versucht die Leber durch chemischen Umbau die Substanzen wasserlöslich zu machen, indem sie einfach andere chemische Gruppen hinsynthetisiert. Also wir haben im Grunde ein Riesensynthese-Labor. Die Leber ist ein Riesensynthese-Labor, mit der man den Versuch fährt, fettlösliche Verbindungen dadurch besser loswerden zu können, indem man sie chemisch modifiziert und damit besser wasserlöslich macht, weil dann kann ich sie wieder in die Niere schieben und dann geht sie über die Niere wieder raus. Das Problem beginnt eigentlich bei den Substanzen, die nicht wasser- oder nicht hydrophilisierbar sind. Also hydrophil heißt wasserliebend, also die sehr lipophil bleiben und die ich chemisch nicht umbauen kann. Das sind so Geschichten, ich sage ja, Extrembeispiele ist zum Beispiel DDT. So ein Pestizid, das kann ich chemisch in der Leber nicht umbauen. Damit kann ich es nicht abbauen und dann passiert eines. Wenn die Leber das Zeug nicht ausscheiden kann, auch über die Galle nicht losbringt, auch über die Haut, da kommt man später nochmal drauf, über die Haut nicht rausdrücken kann, dann wird das Zeug in die Leber eingelagert. So, jetzt haben wir, eine Leber ist eine Sondermülldeponie, aber nur kurzzeitig. Ich sage immer eins, das ist ein Meer- oder eine Müllsammelstation und nicht ein Endlager, weil die würde sehr schnell überquellen. Mhm. Eigentlich schon im Kinderalter wäre die überlastet. Und dann beginnt eigentlich eines, wohin mit dem Zeug? Und dann kommt die alte Frage, wo schmeißen wir unseren Müll hin? Auf der Kirchplatz oder woanders hin? In der Regel passiert es so, dass wir uns eine Deponie suchen, die möglichst weit weg ist von da, wo wir leben. Weil wir wollen nicht den Geruch nicht, wir wollen Parasiten nicht und. Und wir wollen es auch gar nicht sehen.
Genau.
So, das sind ja diese Faktoren. Das heißt, die Leber sorgt dafür, dass diese Komponenten eigentlich im nicht stoffwechselaktiven Fettgewebe eingelagert werden. Jetzt muss man natürlich Geschlechtsdifferenzierung, bei Männlein und Weiblein sind die Depots dieses Lagerfetts ein klein wenig anders strukturiert, bei Männern eher nach vorne. Das nennt man dann Wohlstandsbauch oder Schäufelesgrab, was ein Franke dazu sagen würde. Bei Frauen verlagert sich es eher nach hinten, weil die Evolution natürlich viele Sachen mit mehrfach nutzen will. Nummer eins, nach vorne wäre es schädlich, wenn ich natürlich dann Platz brauche, um mich fortzupflanzen. Also da ist dieser Rettungsring da vorne eigentlich eher hinderlich. Drum verlagert man eher nach hinten, weil er gleichzeitig natürlich noch eine positive Funktion hat. Fettgewebe ist auch ein guter Isolator. Und die weibliche Niere ist viel empfindlicher wie die männliche Niere. Drum versucht in der Evolution natürlich, das Fett muss irgendwo hin. Also nehme ich es dahin, wo ich noch einen sekundären Nutzen habe, nämlich auch noch einen Schutz für die Nieren.
Ja, oder im Alter sammeln doch Frauen auch eher dann
so. Ja, im Alter. Warum? Ne? Weil sie ja der Hormonstoffwechsel umstelle. Da weiß aber der Körper nicht mehr, dass er eine Frau ist. Sondern dadurch, dass wir natürlich die Östrogene reduzieren und die männlichen Geschlechtshormone nach oben gehen in Relation, verschiebt sich dann die Einlagerung nach vorne, weil wir da brauche ich ja nicht mehr. Also ich bin ja nicht mehr. Das heißt nicht sexuell aktiv, sondern reproduktionsfähig. Und damit kann ich es auch verschieben.
Es erstaunt mich einfach immer wieder, wie schlau der Körper ist.
Ja, die Evolution hat verdammt viel Zeit gehabt.
Irre.
Ja, Millionen. Und hat natürlich vielleicht auf jeden anderen Blödsinn mal ausprobiert. Und wenn er nichts taugt hat, hat man ihn dann wieder eliminiert. Das ist ja eigentlich Evolution. Das sollte man natürlich immer im Hinterkopf haben. Die Evolution ist nicht gerichtet, sondern die Evolution ist ungerichtet. Also wir probieren alles mal aus. Und wenn wir mal alles ausprobiert haben, dann merken wir schon, was taugt und was taugt nicht. Und das, was nicht taugt, das wird halt wieder auf die Seite geschoben. Und das Zweite ist das, was ich unseren vielleicht auch mal, ich nenne es jetzt mal frech, arroganten Molekularbiologen eigentlich ins Gebetbuch schreiben würde. Glaubt bitte nicht, dass wenn ihr gewisse Genabschnitte heute nicht versteht, dass die evolutiver Schrott sind. Mhm. Das ist immer noch in den Lehrbüchern drin, dass wir vielen evolutiven Schrott drin haben. Nein, die Evolution lagert keinen Schrott ein, sondern die lagert Wissen ein in der Hoffnung, irgendwann brauche ich es wieder und dann kann ich es reaktivieren. Also das, was wir nicht verstehen, heißt noch lange nicht, dass es Schrott ist, sondern sehr wohl werthaltige Information, die eben im Moment nicht gebraucht wird. Also insofern, da ist dieses Verständnis, nur weil ich es jetzt nicht verstehe, das Ganze dann im Grunde ad absurdum zu führen, ist Hybris, nichts anderes. Die zweite Geschichte, die natürlich da eine große Rolle spielt, ist die Epigenetik. Also deswegen, wenn irgendwas im Gengut hinterlegt, das heißt nur lange nicht, dass das A aktiviert wird und B, dass das ausgeprägt wird. Immer eines überlegen. Phänotyp und Genotyp. Mhm. Also genetisch können wir alle Haarfarben haben. Aber wir haben komischerweise nicht alle Haarfarben. Weil unser Phänotyp, nämlich unsere Ausprägung, durch andere Faktoren getriggert ist und wir dann sagen, okay, der wird braunhaarig, der wird schwarzhaarig, der ist blondhaarig. Aber nicht, weil wir die Möglichkeit nicht dazu hätten. Die Genetik schafft die Variabilität. Und die Epigenetik schafft dann eigentlich oder selektiert den Phänotyp, weil der Genotyp viel breiter wäre. Also wir haben viel mehr Möglichkeiten im Genotyp. Der Phänotyp ist dann das, was dann im realen Leben vorliegt. Das heißt, jeder von uns lebt gesund. Warum gibt es dann so viel Kranke? Der Phänotyp ist dann, weil die Krankheit sich manifestiert. Die Genetik sieht das eigentlich einmal primär nur vor, wenn wir genetische Erkrankungen haben. Und die sind so häufig auch wieder nicht. Also insofern sollte man das Ganze sehen. Aber jetzt kommen wir weg von unserem eigentlichen Thema. Wir müssen ja wieder zurück zur Detoxifizierung. Das heißt, wenn wir jetzt rangehen, eigentlich eine Entgiftung, ich komme gleich wieder auf das Fettgewebe zurück, eine Entgiftung über die Niere. Wie soll ich eine Niere entgiften? Das ist eigentlich ein relativ schwieriges Problem. Darum war ich vorher etwas stutzig, weil ich gesagt habe, wir müssen aufpassen mit den Begrifflichkeiten. Mhm. Wir können die Nierenfunktion natürlich in ihrer natürlichen Funktionalität unterstützen. Und Nierenfunktion heißt möglichst viel ausspülen. Alles, was kommt, die Niere gut in Funktion halten, immer am Laufen halten, das Zeug, das aus der Leber kommt, das aus dem Stoffwechsel kommt, raus damit, raus damit, raus damit. Und das funktioniert eben durch Spülprozesse. Das heißt, wenn man ein Produkt zur Unterstützung der Nierenfunktion, also eigentlich keine Entgiftung im eigentlichen Sinne, sondern ein unterstützendes Produkt, das nur die Durchspülungsrate erhöht und damit natürlich eine Anlagerung von Giftstoffen natürlich minimiert. Also das heißt, das Produkt, das wir konzipiert haben als Nephro5, Nephro von Niere ist eine Komposition aus vier Pflanzen, die eigentlich, wenn man sie ganz genau anschaut, nur den einzigen Zweck verfolgen, Entzündungen in der Niere vorzubeugen und gleichzeitig die Durchspülung zu erhöhen. Und das muss ich natürlich auch dadurch kombiniert machen, dass ich dann ein Durstgefühl kriege, weil wenn ich Wasser verliere und gleichzeitig oben nichts nachfülle, dann habe ich irgendwann einen Dehydrierungsprozess, eine Austrocknung im Körper, was ja wieder andere Schäden macht. Also im Grunde geht es nur darum, die Inhaltsstoffe so zu wählen, dass man möglichst viel an Wasserdurchspülung hinkriegt. Das heißt, alles, was dann ankommt in der Niere, soll natürlich so schnell wie möglich raus und da drin keinen Unfug anstellen. Wir kennen solche Sachen, Nierenkrise etc. Solche Sachen sollen sich nicht manifestieren können, sondern die müssen raus. Und dazu gibt es natürlich ein paar schöne Komponenten. Ich greife nach wieder nach meinen Zettel, in denen ich mir ein paar Notizen mache. Und jetzt kommen da schöne Pflanzen zum Tragen, die jeder von uns kennt. Nur eigentlich in Relation zu diesen Organen gar nicht für so wichtig erachtet, nämlich der Löwenzahn. Der Löwenzahn sorgt dafür, dass wir damit, also Taraxacum officinalis, dass wir diuretische, also entwässernde Effekte haben, dyspeptische Effekte haben, aber auch appetitanregende, appetit- und durstanregende. Der ganz normale Löwenzahn. Wenn man den entsprechend extrahiert, also die Wurzeln und die richtigen Komponenten in ihrer natürlichen Matrix dazu nimmt, können wir positive Effekte für die Niere generieren. Dasselbe, die nächste Pflanze, die jeder von uns kennt und dann vielleicht sagt, na, muss das denn wieder sein, ist die Brennnessel. Die Brennnessel hat massive, harnflussanregende Anteile, wenn man sie richtig isoliert.
Aha.
Das heißt, da sind Flavonoide, also Blütenfarbstoffe, gelbe Blütenfarbstoffe drin, die entzündungshemmend sind und aber da auch massiv eingreifen. Und sogenannte Kaffeesäure-Derivate. Also nicht Kaffee, aber Kaffeesäuren sind eine Komponente, die natürlich aus dem Kaffee bekannt waren und darum hat sie ihren Namen gekriegt. Mhm. Diese Kaffeesäure-Derivate, die sorgen dafür, auch die Miktion, also die, ich sage jetzt einmal, die Beweglichkeit der Nieren, die Elastizität, auch damit zu unterstützen. Das ist so Brennnessel. Also aller Weltskraut draußen wächst, aber dran vorbeilaufen heißt halt nur lange nicht die Niere damit stabilisieren, sondern man muss halt wissen, was man daraus nimmt. Das Nächste, das eigentlich die, ich sage jetzt mal, die Hausfrau früher von einem ganz anderen Zweck verwendet hat, die besonders wenn sie einen Gemüsegarten unterhalten hat, dann drüber geflucht hat, nämlich den Schachtelhalm. Weil der Schachtelhalm natürlich unheimliche tiefe Wurzeln hat und immer wenn man ihn irgendwo loswerden will, reißt man ab. Aber der Schachtelhalm hat nun mal wunderschön auch entsprechende Phenole, entsprechende Flavonoide, entsprechende Kaffeesäurederivate, die sogar Nierengrieß ausspülend beschrieben sind. Das sind ganz klar durchspülende Pflanzeninhaltsstoffe, die sorgen, raus mit dem Zeug. Alles, was kommt, weg. Mit Wasser rausspülen. Und dann kommt noch eine dazu, die Goldrute. Goldrute ist eher Zierpflanze, also nicht unbedingt ein Unkraut. Unkraut gibt es sowieso nicht, sind Beikräuter. Aber die Goldrute hat natürlich auch noch Effekte entzündungshemmend, Durchspülung steigern, da sind dann noch Saponine mit drin. Also Saponine sind natürliche waschaktive Substanzen, die dafür sorgen, dass auch von den Oberflächen Sachen abtransportiert werden können. Und damit und Polyphenole und diese Kompositionen sorgen dafür, dass die Niere gut durchspült werden. Also das heißt, die Nierenentgiftung ist eigentlich nichts anderes wie eine Durchspülung. Mhm. Raus mit dem Zeug. Mhm. Während das andere Produkt von der Leber, wir haben ja gesagt, die Leber ist konfrontiert, weil sie Giftstoffe einlagert, weil sie im Grunde nichts anderes wie ein großes Chemielabor darstellt, ist nicht ganz so einfach. Hepatozyten, also Leberzellen, sind natürlich in einem gewissen Maß immer der höchsten Belastung ausgesetzt. Aber wir müssen uns eines im Klaren machen, Leberzellen sind die Zellen, die im menschlichen Organismus am schnellsten ersetzt werden. Also die Zellteilungsrate von Leberzellen, die geht Richtung schon mal, also massiv höher wie jedes andere Gewebe. Das heißt, also dieser Selbsterhaltungszweck der Leber, sich ständig selber zu erneuern, ist ja nichts anderes, wie bringe ich das Zeug, mit dem ich jeden Tag konfrontiert war. Ich war mit jedem Müll zugeschüttet, den muss ich ja beherrschen. Und das hat die Evolution dahingehend geschafft, dass sie eben einen ständigen Erneuerungsprozess macht. Und jetzt beginnt eigentlich die tricky Geschichte. Es gibt eine Pflanze, deren spezifische Inhaltsstoffe noch gar nicht wirklich benannt sind. Also da sitzen im Moment über 30 Jahre Forschung dahinter. Über 30 Jahre. Wir wissen, wie sie wirkt. Aber welche im Einzelnen, aber das sind auch nicht Einzelsubstanzen, das ist das Problem. Und du musst gerade die richtige Komposition finden, die eigentlich dafür sorgt. Und die sorgt dafür, dass gesunde Leberzellen in ihrer reproduktiven Phase, also in ihrer Zellteilungsphase, massiv beschleunigt werden und vorgeschädigte Zellen behindert werden. Das heißt, ich habe eigentlich ein Überwuchern mit gesunden Zellen und die anderen gehen irgendwann zugrunde und werden ausgeschieden und da sitzen die Giftstoffe mit drin. Also das heißt, ich habe eigentlich eine Eigenentgiftung durch Zerstörung. Aber eine Regeneration, also das ist nicht ein klassischer Entgiftungsprozess. Ja, ich nehme einen Filter und sorge dafür, dass ich eben die Sachen drin behalte, die ich will, und die anderen rausgebe. Nein, ich mache eigentlich was anderes. Ich sorge dafür, dass die gesunden Zellen einen Wettbewerbsvorteil kriegen gegenüber den Belasteten. Mhm. Und damit habe ich eine Erneuerung und also eine Entgiftung über Gewebserneuerung. Das ist so das Prinzip. Und da sind auch wieder Pflanzen drin, die eigentlich jeder von uns kennt. Die Schafgarbe. Mhm. Die Schafgarbe hat wunderschöne Bitterstoffe mit drin, die dann eigentlich solche Prozesse mit triggern. Dann die Artischocke. Zwischenzeitlich eher bei uns in der Küche. Genau. Neuere aus der französischen Küche, aus der spanischen, im Mittelmeerraum kennt man es eher. Die hat ebenfalls solche Komponenten. Und jetzt komischerweise auch wieder Kaffee-Oül-Kinasäuren. Nicht wundern, also das sind Kaffeesäuren und Kinasäuren in Komplexen, die dann plötzlich die Leber triggern und nicht nur die Niere. Die Kaffeesäuren, haben wir vorher gesehen, waren ja schwerpunktmäßig die Nieren unterstützend. Sind aber auch Polyphenole mit drin und, und. Dann kommt dazu der normale Tee, der grüne Tee. Der hat viele, viele Polyphenole, und viele Polyphenole haben aber auch entzündungshemmende Eigenschaften. Wir müssen ja auch dafür sorgen, dass da keine Entzündungen passieren. Und ganz zum Schluss eben die Pflanze, die dieses selektive Wachstum triggert, das ist die Mariendistel. Ah. Die Mariendistel ist eigentlich die Hauptkomponente, aber allein gesehen hat sie bei weitem nicht die Wirkung wie in dieser Komposition. Und mit dieser Mischung durch die gezielte Extraktion nur dieser Anteile aus den Pflanzen, die wir brauchen, in dieser Mischung hat man Kapseln generiert, mit denen man auch wirklich schwer Geschädigten eine Leberentgiftung hinkriegen. Wir sehen es dann, wenn die Leberwerte vom Arzt bestätigt werden und ich die Werte dann nach einer entsprechend längeren Einnahme sehe und sehe, die sind plötzlich im Normbereich, und die Ärzte sagen zum Teil, ja, wir verstehen jetzt nicht, warum jetzt plötzlich die Leberwerte wieder gut sind. Also da kriege ich dann solche Äußerungen zu hören von Spontanheilung und tralala, wo ich dann sage, ja, ihr versteht eigentlich den Körper nicht richtig. Ihr versteht ihn sehr wohl, aber nicht richtig, dass wir Möglichkeiten haben einer positiven Intervention. Ja. Und die positive Intervention läuft eben, wenn wir das Lebergewebe stabilisieren. Und der dritte Weg, über den wollen wir uns in einer anderen Sendung unterhalten, ist dann die Entgiftung über die Haut.
Das machen wir. Sag mir noch ganz schnell, wie heißen die beiden Präparate?
Das eine heißt HEPA 5, also 5 wie die Zahl 5. Ja. Und HEPA als lateinischer Begriff für Leber. Ja. Und das zweite heißt Nephro-5, weil Niere dann wieder Nephro auch aus dem Lateinischen kommt. Und diese beiden Produkte gibt es auch bei Naturwerk. Naturwerk setzt die Produkte um, die ich generiere, um solche Interventionen körperfreundlich zu generieren, nicht zu schaden, nicht chemisch zu intervenieren, sondern nur eben dem Körper den kleinen Schubs zu geben, um besser zu sein, wie er es selber macht. Weil wir sind halt alle, auch unsere Organe, Couch-Potatoes, die dann irgendwann sagen, hey, das tut schon, das tut schon. Es ist immer ganz gut, wenn man dann nur einen kleinen Schubs gibt.
So ist es.
Und den kleinen Schubs, der hat große Auswirkungen.
Ja.
Und wenn es uns besser geht, dann haben wir ja alles richtig gemacht.
Ist das was, was man dann auch wieder so Kur,
das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das kann man aber auch im Dauerbetrieb nehmen. Ach, also wenn jemand, also weil wir keine Langzeitschäden haben, wir fahren alles niederdosiert ran. Und insofern kann man das Zeug auch über längere Zeit nehmen. Wenn jemand jetzt sagt, ich habe auffällige Werte, dann würde ich sagen, sofort rangehen. Oder ich will was Gutes für mich tun, dann nehme ich es über längere Zeit und regeneriere mich dann mal wieder für einen gewissen Zeitraum.
Sehr gut. Hans, vielen herzlichen Dank. Ich muss jetzt ganz schnell machen, wir sind
ja
schon über die Zeit.
Aber
es war alles wichtig, was du gesagt hast. Vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg bei deiner Forschung für unser aller Gesundheit. Vielen Dank.
Danke auch.
Dafür. Auch zu Ihnen sage ich ganz lieben Dank, dass Sie wieder dabei waren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Passen Sie auf sich, bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst und zu Ihrer Leber und zu Ihren Nieren, bitte. Und wenn Sie mögen, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, tschüss.